Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wir fangen heute mit dem Lieblingsgeräusch an.
Welcome back, oder wie soll ich das jetzt nennen?
Ja, stimmt. Ich war in Bayern auf meiner ersten bayerischen Lesereise. 4 Tage lang, also 4 Abende jeden Abend irgendwo.
Fantastisch.
Bei Augsburg und bei München zweimal und dann wirklich sehr weit in Bad Kohlgrub, das ist bei Garmisch-Partenkirchen schon.
Oh ja, da
eine schöne Gegend.
Garmisch-Partenkirchen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal wirklich betreten, wenn man das so sagt.
Ja, warst du Skilaufen?
Ja, wir waren Skilaufen in Südtirol. Ja. Wir sind ja bei wirklich übelstem Wetter hier oben im Norden losgefahren. Ja. Und dann standen wir irgendwann nach Stunden in Garmisch-Partenkirchen. Ich glaube, da waren schon knapp 20 Grad, vielleicht sogar drüber. Die Leute saßen draußen.
Boah, herrlich.
Und ich konnte das einfach nicht fassen. Ne? Also es war unwirklich.
Ich habe in Bad Kohlgrub gelesen.
Ja.
Und das war wirklich eine ganz interessante Sache. Das war ein Dinner mit Lesung im Haus Sebaldus bei Frau Nunn und ihrer Familie.
Das klingt total abgefahren.
Und diese Familie, das finde ich eine tolle Geschichte, die haben eigentlich ein Hotel gekauft und haben aber dieses Hotel umgebaut zu einem Haus, haben die ganzen Zimmer rausgerissen, weil da die Frau mit ihrem Mann und 3 Kindern und Enkelkindern und den Eheleuten lebt. Ist also mehr Familienhaus geworden.
Ja.
Mehr Generationenhaus. Mehr Familienhaus auch.
Ja.
Ja, mehr Generationenhaus.
Und muss man ja wollen. Ne?
Das muss man wollen. Aber die Familie ist so großartig zusammen und es war so lustig. Und ich habe dann noch bis um 1:30 mit denen gesoffen.
Nee, echt jetzt?
Ja, es war ein so netter Abend.
Also in deren Privaträumen fand die Lesung statt?
Ja, genau.
Ja, wie kam das denn?
Ja, weil die haben noch, das ist schon noch ein Restaurant.
Ach so.
Das benutzen sie als ihr Wohnzimmer sonst.
Ja.
Aber die machen halt immer wieder Veranstaltungen da. Und sonst ist das so ein Gesundheitszentrum. Die machen da so Yoga und irgendwelche Fango-Packung hätte ich jetzt fast gesagt. Aber irgendwelche. Und das war einfach so diese Herzlichkeit und dieses Nette. Und es war richtig schön voll und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und davor die Woche, weil wir haben uns ja jetzt einige Zeit nicht gesehen.
Leipziger
Buchmesse. Und das ist natürlich das Thema für diesen Podcast.
Das war eine große Ehre für dich, da auch lesen zu dürfen. Ne?
Das war auch ganz toll. Ich war eingeladen im Café Minastik. Und das ist ein... Ich habe ja auf den letzten Leipziger Buchmessen immer schon mein Buch vorstellen dürfen. Also direkt auf der Messe. Und ich wollte so gerne mal, weil es gibt ja dieses Festival rund um die Leipziger Buchmesse. Und das heißt Leipzig liest. Und da wollte ich eigentlich schon immer mal lesen.
Ja.
Und jetzt bin ich da endlich mal eingeladen worden. Und das war so ein netter Abend. Das war richtig schön voll. Und du gehst ja durch die Stadt und überall ist eine Lesung.
Ja.
Also da ist eine kleine Apotheke und da ist eine Lesung. Stehen ein paar Stühle und da liest irgendjemand. Oder es gibt große Räume, die werden bespielt sozusagen.
Ja.
Und das war ein ganz tolles Café. Es war ganz voll. Und ich hatte unheimlich Spaß mit diesen Leuten. Ja.
Super. Es hat gesummt.
Es hat gesummt. Jetzt holen wir uns unsere Fischbrötchen.
Ja.
Anni, du hast ja eine...
Ich habe Flammkuchen. Ganz klassisch. Und du hast ein ganz klassisches Fisch.
Holen wir mal. Machen wir mal kurz Pause hier.
Ja, aber wie war denn jetzt deine Lesung?
Es war toll. Ich war tatsächlich ziemlich aufgeregt, das war meine zweite Lesung aus diesem neuen Buch. Und da weißt du einfach noch nicht, wie funktioniert es.
Ja.
Und da bist du noch nicht so sicher mit den Texten so dazwischen. Und dann erzähle ich ja sehr viel über Wein und da weiß ich halt auch nicht, interessiert das die Leute eigentlich und so. Das ist noch so ein bisschen Findungsphase für mich gewesen.
Ja.
Also die Leute sind total mitgegangen und ich habe viele nette Menschen getroffen, denen ich Bücher signiert habe und so. Das war toll.
Ja.
Hat riesen Spaß gemacht.
Ich kann mich auch noch erinnern, ich war einmal auf der Leipziger Buchmesse, das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und da war ich da, weil eine Bekannte von mir, die ist... Die führt ja einen Verlag in der Schweiz, hat einen Verlag gegründet in der Schweiz. Ja. Wörthersee Verlag heißt der. Könnt ihr euch mal anschauen. Die macht vor allem Biografien. So habe ich habe sie damals bei Über Kerner kennengelernt. Mhm. Über ein Buchprojekt von ihr. Das war ihr allererstes Buchprojekt. Da ist sie so all in gegangen und hat damit so ihren Verlag gegründet. Tolle Geschichte auch.
Ja. Und hat geklappt?
Hat geklappt, ja.
Es gibt ihn noch.
Ja, es gibt ihn vielleicht. Ja. Sie ist wirklich, also ihre Bücher, die sie macht, sind regelmäßig da in der Bestsellerliste in der Schweiz.
Oh ja.
Also die also tolle Frau, auch toller Mann. Also sie ist mit einem Schweizer Fernsehmoderator verheiratet. Frank Baumann, der hat übrigens ein ganz tolles Format mal gemacht.
Sagt dir was?
Ja, Fischen mit Frank heißt das. Und das ist ein Talkformat. Und er sagt ja, beim Fischen, da hält man ja eigentlich die Klappe, muss man eigentlich ruhig sein. Und er hat es natürlich ins Absurde geführt. Und also nirgendwo sonst war beim Angeln so viel los wie bei ihm. Also es ist so eine Fernsehserie gewesen. Und ich glaube, er hat dafür sogar den Grimme-Preis bekommen.
Ach was, das ist ja toll.
Also der war unter anderem auch in der Elbe unterwegs mit einem vom fetten Brot, fettes Brot, mit einem der Mitglieder hat er...
Schiffmeister.
Wahrscheinlich hat er geangelt, da hatten wir uns damals auch noch getroffen. Also wirklich, ein tolles Paar, die also wissen, was sie machen, hochtalentiert. Und wie gesagt, sie hat diesen Verlag hochgezogen. Und da hatte sie mich eingeladen, sie zu begleiten auf die Leipziger Buchmesse. Und ich habe ihr auch so ein bisschen geholfen, so ein bisschen PR dazu machen. Und da ist unter anderem aufgetreten einer ihrer Autoren, Frank Köhnlein heißt. Mhm. Ja. Und das ist ein ehemaliger, oder das ist eigentlich ein Psychologe, Psychiater oder Psychologe, arbeitet in der Schweiz, ist ein Deutscher, arbeitet aber in der Schweiz. Und der hat, das war glaube ich sein erster Krimi-Roman, den er da veröffentlicht hatte. Und der Vollopfer heißt er. Ich weiß nicht, ob er noch schreibt, aber Vollopfer heißt er. Und weil du ja mal sagst, so drumherum finden so Lesungen statt. Und passend zu seiner Tätigkeit hat tatsächlich diese Lesung in einem Krankenhaus stattgefunden.
Also, ach, wie cool.
Das war aber ein toller Raum. Das war auch ziemlich voll.
Ja.
Und super. Da hat er mit dem Frank Baumann haben sie die Lesung zusammen gemacht. Das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, echt klasse. Ja. Ja, es gibt so zwei, so es gibt ja mehrere so Locations, die, wo man nicht damit rechnen würde, dass da Lesungen sind.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel das Gerichtsgebäude.
Ja.
Und da ist immer eine Krimi-Lesung. Und da sitzen die Autoren alle auf der, wo der Richter sitzt und die, ich weiß nicht, die Geschworenen sitzen
da auch. Möchten Sie noch irgendwie was an Kaffee? Espresso und Kaffee oder sowas?
Also, aber vorsorglich nochmal so ein Helles.
Das geht alles noch. Da sind wir noch ein bisschen da.
Achso, die Kaffeemaschine wird gleich sauber gemacht. Achso. Auseinandergenommen und sauber gemacht.
Ja.
Ja, Helles
nehmen. Zwei Brauhaus?
Ja, wir würden noch zwei Brauhaus nehmen. Ja. Super.
Ja, das geht noch.
Also, ne? das finde ich auch interessant. Da habe ich auch mal einen Autoren kennengelernt, den ich total gut fand, wo ich mir auch das Buch gekauft habe. Also, das ist eine total coole Location und meine absolute Lieblingslocation. Und da kann ich euch nur sagen, da müsst ihr Donnerstagabend hin.
Ja.
Das ist die Moritz-Bastei.
In Leipzig.
In Leipzig. Und die Moritz-Bastei, musst du dir vorstellen, ist ein Kellergewölbe. Also, wo du auch kein Handyempfang hast, nichts. Das ist verteilt auf mehreren
Ebenen. Da kommt er schon.
Sehr, sehr schön.
Traum.
Wer bezahlt den von Ihnen?
Keiner.
Keiner?
Ja, ich zahle ihn.
Oh, Sven lädt mich an. Der ist immer sehr spendabel.
10,40. 10,40.
Ach ja, das sind ja große. Für so zwei Bier, ne? Das
sind ja große.
Ja. Aber es muss jetzt sein.
Danke.
Vielen Dank. Also, die Moritz-Bastei. Bist du aufnahmefähig?
Ja, ich höre dir zu.
Du bist noch schockiert vom Preis wahrscheinlich.
Ich bin total schockiert. Nein, nein, bin ich nicht.
Nein, alles gut.
Alles und wird das teurer, ist, sogar
das Bier. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist so auf mehreren Ebenen, so mit Treppen verbunden. Und überall sind so Bühnen, so kleinere. Und ich glaube, es sind immer drei Locations, die bespielt werden. Und da war immer die letzten Jahre, und das fand ich halt sogar, ich war diesmal das erste Mal mit meiner Frau und meiner Tochter da. Meine Tochter ist 12 und die haben wir aus der Schule genommen, weil das hier ein Bildungsurlaub ist sozusagen.
Natürlich.
Aber die war jetzt gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Sie hat das alles super mitgemacht, aber diese eine Lesung in der Moritz-Bastei, die fand sie total super.
Ja.
Und ich gehe ja total gern auf Lesungen, weil ich auch immer gucke, wenn man selber oft da steht, da guckt man ja auch immer, was machen die anderen so. Und ich habe jedes Mal erlebe ich irgendeine Autorin oder einen Autoren, wo ich sage, wow, so gut möchtest du mal sein.
Mhm.
Und das habe ich diesmal auch. Und das war auch eine Belohnung. Es war ein Thomas Nicolai, hat da etwas gelesen. Ich habe das Buch sofort bestellt. Das werde ich hier auch vorstellen.
Ach,
das
cool.
Heißt Nackt auf Usedom.
Ja.
Inhaltlich werde ich das noch in Ruhe erzählen. Der ist eigentlich Comedian. Der hat das so gut gemacht. Wir haben so gelacht und meine Tochter da auch. Das war nicht alles jugendfrei, aber wahnsinnig witzig. Werde ich aber vorstellen, dann glaube ich, können wir da in Ruhe drüber hin. Aber dann gibt es ja auch Autoren, die so Lesungen machen.
Ja.
Die dann vorgestellt, da war eine Österreicherin, ich weiß gar nicht mehr den Namen, ist auch vielleicht ganz gut, dass ich den gar nicht mehr weiß. Und die hat einfach eine halbe Stunde gelesen, Buch zugeklappt und sagt, vielen Dank.
Ja, das ist ja bocklos.
Und das war wirklich bocklos. Und ich verstehe das nicht, weil du kannst ja die Bücher auch zu Hause lesen. Ich finde es interessant, was über den Autoren zu erfahren.
Ja, klar.
Und dieser Thomas Nicolai hat so viel erzählt.
Ja.
Und der hat, es war ein ganz kleiner Verlag, Satire oder Satire in Berlin. Ganz kleiner Verlag, da ist das Buch erschienen.
Irgendwie sagt mir das was.
Ja, ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Und das habe ich jetzt sofort bestellt und werde ich in jedem Fall machen.
Ja.
So schnell wie möglich auch.
Ja.
Ein Riesentipp kann ich jetzt schon mal geben. Könnt ihr auch einfach blind kaufen und einen Riesenspaß haben. Oder sage ich schon einmal, worum es grundsätzlich geht. Das ist ein Schüler in Dortmund, der eigentlich sehr, sehr schlecht in der Schule ist und als Aufgabe bekommt, das ist halt frühe 80er Jahre, sich einen Brieffreund in der DDR zu suchen, in der damaligen DDR.
Ja.
Und sich mit dem über die beiden Kulturen, DDR und Westen, auszutauschen.
Ja.
Und sich Briefe zu schreiben. Die machen eine Brieffreundschaft. Und was daraus entsteht, dieser Roman besteht aus Briefen. Das ist so witzig.
Okay.
Ja, ja, weil der Typ von Usedom den halt anfängt auch irgendwann zu verarschen, weil er ihm so komische Fragen stellt.
Ja.
Und nackt auf Usedom sagt dann halt, da sind wir alle nackt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber irgendwann ist das dann auch normal.
Und er glaubt
das. Und er glaubt dann natürlich alles, weil man das ja nicht weiß. Man weiß nur, die hatten ja so eine FKK-Kultur und er treibt das so auf die Spitze und das hat er so lustig gelesen. Also wirklich, ich hatte wahnsinnig Spaß bei dieser Lesung. Darf ich einmal Werbung machen in eigener Sache?
Ja, natürlich.
Ich bin am 20. Juni mit Moses Wolf, einem bayerischen Kabarettisten und auch Poetry Slammer. Der ist auch Rapper und Sänger und Schauspieler. Und mit dem bin ich zusammen in Meldorf. Und
wieso kenne ich den dann nicht?
Den musst du jetzt kennen, da musst du hinkommen. 20. Juni. Da treten wir zusammen auf und haben so ein Programm. Das ist auch immer sehr, sehr lustig.
Ah ja, dann lass uns mal zu unseren Büchern kommen.
Ich habe mich so gefreut. Ich sehe ja dein Buch, was da auf dem
Tisch ist. Ja, ich habe meine Hausaufgabe gemacht.
Ja, das haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Wieso liest das eigentlich keiner? Habe ich dir das als Hausaufgabe gegeben?
Hast du mir als Hausaufgabe aufgetragen?
Du bist ja ein artiger Schüler. Ja. Eins mit Sternchen. Wenn jetzt deine Vorstellung auch noch gut ist, erst recht.
Daniel Glattauer, die spürst du nicht, heißt mein Roman, den ich lesen musste. Und Es hat sich wirklich gelohnt.
Du hast ein Bild gepostet, wo du da mit diesem Buch saßt, auf unserer Insta-Seite. Und dann schriebst du, glaube ich, es ist sensationell, oder?
Ja.
Ich glaube sowas.
Ja, ja. Ich hab geschrieben, also die ersten Seiten, die sind wirklich großartig.
Ja.
Ja. Ich habe dich aber auch mit dem Buch gesehen.
Ich habe dann gekontert. Genau, ich habe Anthony McCartan gelesen. Er hat mir auch, glaube ich, schon mal hier gesprochen. Neuseeländischer Autor, hat schon mehrere Bücher geschrieben, sehr, sehr erfolgreiche Bücher. Mein Lieblingsbuch ist Englische Harem, was, glaube ich, das zweite war nach Superhero. Und es gab dann noch weitere. Du hast, glaube ich, eins mal gelesen.
Ich habe auch mal eins gelesen, ja.
Wo man eine Hand aufs Auto halten und wer es am längsten durchhält, kriegt irgendeinen Preis.
Kriegt das Auto.
Ja, so, genau. Ja. Und diesmal ist es ein Thriller.
Ja. Anthony McCartan, Anthony McCartan sitzt übrigens am Drehbuch für eine Netflix-Serie über U2. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, Das hast du schon mal erzählt.
War ich echt überrascht.
Und ich wusste gar nicht, das wusste ich nämlich auch nicht, dass der so ein Drehbuchautor und der ist auch Filmproduzent.
Ja.
Und das macht er vor allem. Und nebenbei schreibt er noch diese grandiosen Bücher.
Ja, ich finde es unglaublich. Was manche Leute abrufen, das ist schon wirklich beeindruckend.
Finde ich auch. Und der ist wirklich beeindruckend. Das Buch ist super.
Going Zero.
Going Zero, genau. Tja, jetzt gucken wir uns beide an und jetzt fragen wir uns,
wer fängt an?
Ist mir egal. Wir haben beide, ihr müsst es zu Ende hören, wir haben beide, glaube ich, diesmal wirklich tolle Bücher mit tollen Themen.
Ich fange mal an. Ich fange mal an, weil es ist ein absoluter Volltreffer. Ich war ja skeptisch, weil als du sagtest hier, ja, Glattauer liest doch mal den neuen Glattauer.
Mach das doch mal.
Da war ich ja wirklich skeptisch, weil ich habe Glattauer dann nach Gut gegen Nordwind so wegsortiert, so nach dem Motto, Das war ein Mega-Hit und das ist sein Schicksal. Und hattest da ranzukommen.
Hattest du Angst, dass es nicht gut ist? Und
ja,
dass dieses Denkmal einreißt.
Richtig, richtig. Weil Süd gegen Nordwind, das ist einfach unerreicht. Ja. Und dieses Buch, die spürst du nicht, was ich dann da lesen sollte als Hausaufgabe.
Nun spiel mir das nur noch ein paar Mal unter die Nase.
Das wird verdammt schwer. Und ich hatte, als ich mich da näher damit befasst hatte, hieß es dann so, ja, auch so die Flüchtlingsproblematik spielt da so Thema. Mhm. Und da gingen bei mir sofort die Scheuklappen runter. Ich muss wirklich sagen, dass ich da wirklich Vorurteile hatte. Ne? Weil
warum?
Ich kann es mittlerweile nicht mehr ertragen. Ich auch heute wieder. Ne? Dann sitzt du im Auto, morgens im Auto und fährst irgendwie los und denkst so, okay, was gibt's Neues in der Welt? Du schaltest das Radio ein und sofort wieder. Es geht wieder um Migranten, um den Streit ums Geld. Und dann schaltest du auf den anderen Wortsender. Und dann geht es da irgendwie um irgendwie so ein anderes Thema, wo du auch langsam nicht mehr hören kannst. Und deshalb habe ich da so ein Problem mit, wenn ich weiß, ich lese da jetzt gleich ein Buch und da spielt diese Thematik auch noch eine Rolle. Also ich bin so derbe übersättigt.
Ja, aber da möchte ich quasi dich ein bisschen in Schutz nehmen oder dich vor dir selbst schützen, weil du bist Journalist und zwar ein richtig guter, eine besten, den ich kenne, das meine ich auch ganz ernst. Und du bist damit natürlich mit dem Tagesgeschehen und mit dem, was in der Welt passiert, immer sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass es dadurch ist. Ich glaube, dass ein wie heißt das so? Otto-Normalverbraucher. Wie kommt das eigentlich, so ein Scheißspruch?
Ja, weiß ich.
Also wie, dass jemand, der einfach ab und zu nachdenkt, dass das dem gar nicht so geht.
Ja.
Das glaube ich schon. Aber wir lesen natürlich mehr Zeitung, wir hören mehr Nachrichten.
Kommt das vom Otto-Versand eigentlich? Otto-Normalverbraucher?
Das ist so, gut.
Einer, der bei
guter Clay.
Der bei Otto bestellt. Ich weiß es auch nicht, vielleicht wissen das ja, vielleicht weiß das ja jemand von euch, Otto-Normalverbraucher, wo kommt das eigentlich her?
Ich glaube, dass Otto-Normalverbraucher von Autos kommt.
Ja?
Der Otto-Motor und das Normalbenzin.
Ach so.
Ist doch klar, wie kann man denn...
Du solltest dich in diese eine Quizshow bewerben, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Ah, verstehe.
Nee, es ist ja kein Wissen, das ist ja eine Vermutung gerade nur.
Aber klingt
wenn wir
schlecht.
Dann jetzt sitzen würden an so einem Tisch und uns dann so austauschen.
Otto Motor Normalbenzin, das ist sensationell, diese Herleitung.
Pass auf, das stimmt.
Das kann sein.
Ich würde sagen, dass das stimmt.
Ja, es könnte wirklich sein. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich so gedacht, nicht jetzt auch noch. Wenn ich freiwillig jetzt einen Roman lesen soll, habe ich da jetzt eigentlich wenig Bock drauf.
Nee, ja
also bin ich ganz ehrlich.
Ne? Es war ja nicht freiwillig, es war eine Hausaufgabe.
Es war eine Hausaufgabe.
Ja.
Und aber es ist so sensationell.
Ja.
Es ist wirklich sensationell. Und Daniel Glattauer packt da alles rein von sich irgendwie. Also wo ich denke, also erstes mal mega sensationelle Dialoge. Also was ich ja immer sage, ne? Also Roman, ich brauche Dialoge. Also andere sind da vielleicht anders gestrickt, denen ist eine künstliche Sprache lieber, die denken, ja, also Literatur und so. Aber allein schon diese Dialoge, wirklich Traum. Und dann auch, es ist auch so ein bisschen gut gegen Nordwind drin, weil es geht dann auch wieder so um Textbotschaften, die hin und her geschickt werden. Das taucht hier auch wieder auf.
Aber du musst jetzt einmal erzählen, worum es geht.
Ja, ich muss jetzt erstmal genau. Also,
grob zumindest mal, dass man weiß, eine Flüchtlingsgeschichte und dann sagst du, es sind lustige Dialoge und es ist gut gegen Nordwind, da kann ich nichts mit anfangen.
Okay. Es geht darum, dass zwei Familien, die machen gemeinsam Urlaub. So eine ähnliche Geschichte hatte ich, glaube ich, schon mal vorgestellt.
Ja.
Und zwar
in Lübeck Live, glaube ich. Ja.
Genau, in der Toskana. Die machen Urlaub in der Toskana. Zwei Familien, jeweils mit Kindern. Und als das schon so anfing, dachte ich, jo, das ist super. Und auch so Kinder im Teenageralter dabei. Und bei der einen Familie ist es so, die steht mehr oder weniger im Mittelpunkt dann in dieser Geschichte. Sie ist Politikerin bei den Grünen, hat sich mit ihrem Mann mittlerweile so auseinandergelebt, hat auch eine Affäre. Die Tochter ist 15 Jahre alt, ist offenbar ein heißer Feger, auch in der Schule, ist sehr, sehr reif, sehr intelligent auch. Auf ein Mädchen, auf das man sich absolut verlassen kann. Mhm. Und die hat sich mit einem somalischen Mädchen angefreundet, die bei ihr in die Klasse gekommen ist, die einfach nur mal
so
für den Einstieg, also Flüchtlingskind. die soll zum Einstieg halt einfach nur im Unterricht dabei sein. Die wird noch nicht benotet, die ist aber einfach dabei, um die Sprache und das alles kennenzulernen. Ja. Und diese Sophie Luise heißt die Tochter, die freundet sich also mit dem Mädchen an und denkt aber nur so, ja, mit also wir beide, das gibt tolle Klicks auf Instagram und so weiter. So denkt
die. Ach, so denken die.
Ja, ja, so denkt die. Ja. Dann. Die beiden Familien nehmen dieses somalische Kind mit in den Urlaub, ja, weil sie sich denken, Mensch, das wird doch toll und sie versteht sich ja so gut mit der Sophie Luise und Sophie Luise will ihr auch Schwimmen beibringen.
Sophie Luise
soll ihr Schwimmen beibringen in dem Pool, der zur Villa da in der Toskana dazugehört. Mhm. Und das ist so die Ausgangssituation und was passiert? Das somalische Mädchen ertrinkt in diesem Pool.
Oh Gott.
Und,
das ist ja furchtbar.
Ja.
Und die Eltern waren ja nicht mit, also nur das Mädchen.
Nein, die Eltern waren, also das war ja mhm, ein Urlaub mit zwei Familien, große Villa. Genau,
die haben dieses somalische Mädchen mitgenommen.
Genau, große Villa, mit einer Terrasse drumherum, der Pool liegt so etwas unterhalb. Oh, wow. Und das liegt daran, also das Mädchen, das somalische Mädchen stiehlt sich abends, als es schon dunkel ist, aus dem Haus und steigt in diesen Pool und ja, ob es jetzt falscher Ehrgeiz war, ich glaube schon, weil als die beiden im Pool sind und sie versucht schwimmen zu lernen, sagt Sophie Luise immer zu ihr, komm, du musst dich entspannen, du musst dich wirklich, dir kann gar nichts passieren, du kannst nicht untergehen, du musst einfach nur locker bleiben. So, und das hat sie dann nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Sie hat auch Angst vor Wasser. Und dann geht sie halt abends nochmal in den Pool und versucht locker zu bleiben und ertrinkt. Und das Fatale ist auch, dass die Mutter von Sophie Luise, diese Grünen-Politikerin, Elisa heißt sie, nah dabei auf dem Liegestuhl liegt, tief und fest schläft.
Oh Gott.
So, und das ist, und das wird eine große Rolle spielen später.
Naja, logisch. Daher auch der Pool auf dem Cover, ne? Und
natürlich.
Das Mädchen dort mit den Beinen.
Richtig, richtig. Deshalb auch das Cover. Die spürst du nicht übrigens, bezieht sich auch auf dieses Mädchen, weil die sehr, sehr ruhig ist und sehr unauffällig. Und irgendeiner sagt über das Mädchen, Mensch, die ist ja so lieb, die spürst du ja gar nicht.
Also es ist gar nicht lustig, das Buch.
Nee, das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Mhm. Aber es wird sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Weil natürlich ist es jetzt so, das Mädchen ist im Pool, unbemerkt, mittlerweile merkt man im Haus, Mensch, wo ist die eigentlich? Weil eigentlich wollen sie alle zusammen essen und dieses Mädchen ist nicht da. Und dann suchen sie wirklich diese ganze Villa da erstmal ab und verlieren natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und niemand kommt darauf, Mensch, also es dauert sehr, sehr lange, ehe jemand drauf kommt, dass die im Pool sein könnte.
Und die Frau, die da geschlafen hat am Pool,
die hat nichts, angeblich nichts mitbekommen. Das ist die Grünen-Politikerin, die da liegt und nichts mitbekommt. Und natürlich rufen sie dann irgendwann den Notarzt und versuchen, das Mädchen wiederzubeleben, aber jede Hilfe kommt zu spät. Das Mädchen ist ertrunken, ist tot. Die italienischen Behörden gehen ihm auch gar nicht mehr länger nach. Also die verhören auch die Familien gar nicht großartig. Dann kommen sie zurück nach Deutschland. Mittlerweile ist das aber eine Nachricht geworden, dass da ein Mädchen im Pool ertrunken ist.
Also in den Medien so.
Ja, in den Medien. Das wird dann natürlich auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Und das stellt Glattauer auch dar. Das ist ganz cool gemacht. Es war mir teilweise ein bisschen viel, muss ich sagen. Also wenn man ein bisschen was aussetzen möchte an diesem Buch, dann waren das wirklich diese Passagen, wo die Leute das kommentieren. Das war mir auch ein bisschen zu lang. Das geht teilweise über mehrere Seiten. Aber um das mal darzustellen.
Ja, diesmal.
Also er zitiert erst den Pressetext. Ne? Also 14-jähriges Mädchen ist in Swimmingpool in der Villa bei Castagneto Carducci in der italienischen Toskana verunglückt oder ertrunken. Und dann die Postings dazu. 167 Postings, hier 5 davon mit Antworten. Ui, schöner Scheiß. Wie kommt ein Flüchtlingskind aus Somalia in eine Villa in die Toskana? Nicht zu Fuß, hahaha. Mit NGOs, die bringen Migranten überall hin, natürlich gratis. Sparen Sie sich Ihre geschmacklosen Bemerkungen. Oh, steht eh im Artikel, es war die Freundin der Tochter. Zuerst lesen, dann posten. War wahrscheinlich ein Patenkind von Gutmenschen-Bobos. Wenn ich manche Kommentare hier lese, kommt mir das Kotzen. Ein Kind ist beim Schwimmen verunglückt, das ist allemal tragisch genug. Da braucht man keine blöden Sprüche klopfen. Afrikanisches Migrantenkind ertrinkt im europäischen Fünf-Sterne-Swimmingpool. Gratulation, das sind die Auswüchse der Willkommenskultur der Frau Merkel.
Ach du lieber.
Gay bitte, jetzt melden sich schon wieder die ganzen Trolle von rechts außen. Wo steht, dass das ein Fünf-Sterne-Hotel war? Naja, Villa Toskana, das riecht schon nach fünf Sternen. Und so weiter und so weiter. Also so wird das hier dargestellt. Ist, glaube ich, auch ziemlich realitätsnah. Mhm. Und Gladauer schafft es, das wirklich, finde ich, sehr gut abzubilden. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen lang manchmal, aber es gehört halt dazu.
Da wird dann übel.
Ja.
Aber sag mal, da ist ja jetzt dieses tote Mädchen. Was machen die denn? Also die müssen ja die Eltern informieren, die müssen das ja zurückführen und so. Ist das auch Thema oder ist das?
Ja, natürlich, so? Natürlich. Also es ist so, also dass die Familie jetzt also wieder nach Hause kommt. Mittlerweile ist das ja veröffentlicht und es ist so, dass die Freunde beschließen, dass sie sich für alle Fälle mal einen Anwalt nehmen müssen.
Ja.
Weil die Medien berichten ja schon, sie ist bei den Grünen, sie ist relativ prominent, man kennt sie in Österreich, also spielt in Österreich,
ja, aber ja,
Dani
ja.
Glattauer ist ja Österreicher. Und sie beschließen also, sich einen Anwalt zu nehmen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch diese Diskussion der Paare untereinander. Das stellt Glattauer so sensationell dar. Also das sind dann, wie gesagt, diese Dialoge, an denen man da teilnimmt. Also die Eheleute, wie gehen die jetzt selber damit um? Und da gibt es einfach herrliche Dialoge. Das macht einfach so einen großen Spaß zu lesen. Und da sind wir dann eben halt auch bei den beiden, bei der grünen Politikerin, bei der Elisa und bei ihrem Mann Oskar. Mhm. Und die anderen, das sind die Binders, Melanie und Engelbert. Ich weiß gar nicht, warum der so einen komischen Vornamen hat.
Der so einen komischen Namen, ja.
Und dann will ich noch mal ganz kurz vorlesen.
Ja, ja.
Man kann ein Unglück totschweigen, wie es die Binders versuchen. Man kann es aber auch zu Tode diskutieren. Darum bemüht sich Oskar. Also Oskar, der Ehemann von der grünen Politikerin. Lassen wir die Gefühle ausnahmsweise einmal beiseite, schlägt er vor. Ausnahmsweise, Oskar. Elisa will vor Lachen brüllen. Das Ergebnis hat zweifellos mehr mit Brüllen als mit Lachen zu tun. Du lässt die Gefühle immer beiseite. Du bist der Prototyp. Du bist der Landesmeister im Beiseitelassen von Gefühlen. Ich kenne dich gar nicht mehr mit Gefühlen. Spar dir deinen Sarkasmus, der bringt uns nicht weiter, kontert er. Du weißt, dass ich in der Sache recht habe. Ja, ich weiß, dass du in jeder Sache immer recht hast, murmelt sie. Also es ist wirklich herrlich. Mhm. Und dann geht es hier noch weiter, dass der Oskar sagt dann, du weißt, ich war von Anfang an dagegen, das Mädchen mitzunehmen. Ich habe gespürt, da im kleinen Finger habe ich es gespürt. Er hält ihr den kleinen Finger unter die Nase. Unter dem Fingernagel des kleinen Fingers, da habe ich es gespürt, dass das Probleme geben würde. Aber nein, aber nein, aber nein. Das Fräulein Tochter und die Frau Mama haben sich eingebildet. Willst du damit sagen, dass Sophie und ich die Schuldigen sind? Fährt sie laut dazwischen. Nein, es gibt keine Schuldigen, denn es gibt keine Schuld. Es gibt höchstens eine oder zumindest so etwas Ähnliches wie eine was, fragt Elisa. Ihre Stimme überschlägt sich. Eine Rangordnung der Unschuld in unserer Familie. Und da führe ich haushoch an. Da bin ich der absolute Spitzenreiter, das will ich damit sagen. Ich komme zu diesem schrecklichen Unfall wie die buchstäbliche Jungfrau zum Kind.
Also es ist eine psychologische Auseinandersetzung zwischen diesen Paaren.
Ja, es ist ein absolutes Drama und man hat immer im Hinterkopf, ey, die hat da unten am Pool, hat die gepennt. Mhm. Und deshalb gibt es auch mit ihrer besten...
Aber eine normale Situation, das muss man ja auch mal sagen, man kann der jetzt ja keine Schuld geben, nur weil sie da gepennt hat. Das ist ein Urlaub und da pennen Leute.
Ja, aber sie sitzen dann ja bei dem Anwalt.
Warum geht sie?
Ach so, sie nehmen sich ja vorsorglich einen Anwalt, weil wer weiß, was da noch alles kommen könnte. Ne? Und das ist ein Star-Anwalt, das ist ein Promi-Anwalt. Da ist genau das dann eben Thema und sie beschließen irgendwie, dass sie das am besten nicht nach außen hintragen, dass da unten ausgerechnet sie gelegen hat und geschlafen hat. Und die Melanie Binder, das ist die beste Freundin von dieser grünen Politikerin.
Ja, ja.
Und dieser Dialog, der ist auch herrlich, weil
beim
du bist...
Beim Anwalt jetzt?
Nachdem sie beim Anwalt waren. Elisa, du warst dort, du warst bei ihr, du hättest es verhindern können. Wie bitte? Spinnst du? Ich hätte überhaupt nichts verhindern können. Du hättest es verhindern müssen. das Kind war bei dir. Es hat sich dir anvertraut, es hat sich sicher gefühlt, weil du bei ihm warst. So ein Schwachsinn, wie kannst du so etwas behaupten? Das Mädchen ist vor deinen Augen ins Schwimmbecken gestiegen. Hallo? Meine Augen waren zu, ich habe geschlafen, ich habe nichts mitbekommen, absolut nichts. Bist du verrückt? Glaubst du allen Ernstes, ich hätte nicht sofort, wie kann man denn da nichts mitbekommen? Das begreife ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das gibt es doch nicht. Wir sind doch Mütter. Da kriegt man doch mit, wenn ein Kind, das nicht schwimmen kann, in einen Pool steigt. So tief und fest kann man doch gar nicht schlafen. Da wacht man doch sofort auf. Elisa, das war ein riesen Blackout von dir. Unverzeihlich.
Oh.
Also es ist
wirklich. Es geht zur Sache.
Ja, das ist wie auf einer Theaterbühne, finde ich.
Ja.
Und also es ist wirklich wirklich hochdramatisch. Zwei beste Freundinnen geraten hier komplett aneinander. Ihre Freundin hat ja völlig recht. Wie kann man das denn nicht mitbekommen?
Ja, ja, ja.
Und das ist halt die Geschichte. Also zwei Paare, die unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Dieser Staranwalt, der also sagt, naja, die Wahrheit hat ja verschiedene Seiten. Und der versucht, der will natürlich diesen Prozess auch gewinnen.
Mhm, klar.
Weil tatsächlich irgendwann meldet sich einer, ein Anwalt, und verklagt die Familie und will 200.000 Euro Schmerzensgeld.
Mhm. Also und das geht noch weiter.
Es geht noch weiter.
Die kommen aus dem Urlaub zurück, ja. Und die Geschichte geht weiter.
Und die Geschichte geht natürlich weiter. Sie kommen aus dieser Nummer einfach nicht raus.
Mhm.
Und davon handelt diese Geschichte. Es ist wirklich sensationell. Es erinnert mich vor allem an einen Film mit Dustin Hoffman. Dustin Hoffman hat ja auch mal in einem ganz berühmten Film so einen versoffenen Anwalt gespielt.
Ja,
der mit seiner Art und Weise trotzdem, also das war ja auch so David gegen Goliath, ich glaube, das ging so gegen das amerikanische Militär, eine Frage der Ehre war das, glaube ich.
Ah ja, genau.
Ne, Dustin Hoffman als so ein Anwalt, der...
War ein guter Film.
Ja, ja. Und genau so ein Anwalt ist der Typ von der Gegenseite. Völlig krank, total versoffen und setzt jetzt durch. Es gibt hier eine Gerichtsverhandlung und die ganze Familie muss vor Gericht erscheinen und so weiter und so fort. Sensationell, echt klasse. Wirklich richtig, richtig klasse.
Und Daniel Glattauer, der war früher Gerichtsreporter.
Ehrlich?
Ja, der hat als Journalist gearbeitet vorher.
Ja.
Und sein Spezialgebiet waren Gerichtsverhandlungen.
Ach so, wusste ich gar nicht.
Doch, das hatte ich mal gelesen über ihn. Weil ich mal ein Buch von ihm gelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, das spielte vor Gericht die ganze Zeit. Das war auch sensationell.
Ach.
Das war das Buch nach Gut gegen Nordwind. Es ist bloß so, wenn du so ein Buch schreibst wie Gut gegen Nordwind, geht das halt immer alles so ein bisschen unter. Aber das scheint ja jetzt wieder wirklich
sensationell. Ja, es ist ein absoluter Volltreffer. Und ich habe da noch gehört, also dass Dani Glattauer seit 9 Jahren keinen Roman mehr herausgebracht hat.
Okay.
Finde ich ist eine super, super
lange, ist das schon her.
Ja, super lange Zeit. Er sagt dazu, dass er die Lust an der Routine des Schreibens verloren, dass ihm das so ein bisschen abging. Er hätte sich wie in einem Hamsterrad gefühlt, deshalb hat er eben halt jetzt keinen Roman geschrieben und er sagt auch nur, weil man gleichmäßig irgendwas veröffentlicht werden, dadurch werden die Bücher ja nicht besser.
Ja.
Er hat zwar in der Zeit Theaterstücke geschrieben, so wie ich das so rauslese, hat er so ein bisschen so eine Schaffenskrise gehabt. Er hat zwar nicht aufgehört zu schreiben, wie gesagt, Theaterstücke, aber deshalb hat das wohl auch so lange gedauert. Warum ist also auch dieses Thema Asyl, das ist ja auch ein Thema, was in Österreich ja auch mega viel Raum einnimmt.
Natürlich, klar.
Weil tatsächlich ist es so, und das wusste ich auch nicht, meine Frau und ich begleiten 3 somalische Jungs, die mittlerweile erwachsen sind, und ein damals 12-jähriges afghanisches Mädchen, jetzt ist sie 16, das 2 Jahre ohne Eltern in Österreich war, weil diese in einem Lager in Griechenland festgesessen sind. Also er ist da wohl sehr engagiert, was dieses Asylthema.
Umso härter, dass er die dann im Grunde
sterben
lässt. Im
ja. Grund, ne? Ja, aber das erklärt sich dann im Nachhinein auch.
Ja,
warum also da, allein schon seine Aussage, ne, dass er da so sehr involviert ist, das erklärt auch das Thema natürlich in diesem Buch.
Ja.
Wie gesagt, ich war zuerst, als ich hörte, oh Gott, jetzt ist da das Flüchtlingsthema so Thema in diesem Buch auch. Aber es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Das ist auch nicht mit erhobenem Zeigefinger.
Mhm.
Hinten raus vielleicht so ein bisschen, also da muss ich so ein bisschen vorwarnen. Das wird nachher hinten raus wirklich ziemlich emotional.
Ja. Ich finde, das muss es auch.
Ja, das muss es
also auch. Mit dem, was du mir jetzt erzählt hast, finde ich, muss es das auch. Ja.
Und weil du fragst dich natürlich, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, da kommen ja so viele afrikanische Flüchtlinge auf diesen Booten übers Mittelmeer nach Lampedusa.
Mhm.
Und das ist ja wirklich furchtbar, was da passiert.
Fürchterlich.
Und jeder dieser Menschen hat ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Fluchtgeschichte hinter sich. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass Daniel Glattauer in diesem Roman dem wirklich auch Raum gibt. Mhm. Und das spielt hier eben auch eine Rolle. Also es wird wirklich immer dramatischer. Und das, was auch klasse ist, deshalb nochmal diese Parallele etwas zu Gut gegen Nordwind, die Tochter, die 15-jährige Tochter, die leidet da sehr drunter, dass diese Ayana da, Ayana, so heißt das Mädchen aus Somalia, ja, dass da im Pool ertrunken ist. Und die sucht also Kontakt, die versucht irgendwie Austausch zu finden im Netz.
Treten denn die Eltern auch mal auf? Von dem somalischen,
ja, ganz am Ende, aber die sind erstmal noch gar nicht so präsent. Und diese 15-jährige Tochter, die sucht also irgendwie Halt in den sozialen Netzwerken und schreibt da also, was ihr da passiert ist. Und sie schreibt auch, und das ist auch, das wird auch nachher noch total wichtig, sie hat einen Brief bekommen. Und zwar von den Eltern des Mädchens. Und mit der Bitte, diesen Brief auf jeden Fall ihren Eltern zu geben. Der ist ganz, ganz wichtig. Sie muss diesen Brief ihren Eltern übergeben. Das hat sie aber nicht gemacht. Das hat sie vergessen.
Boah, scheiße.
Und natürlich spielt dieser Brief, das fällt denen natürlich voll vor die Füße.
Natürlich.
Und es ist so ein bisschen so, du schaust also auch diesem Mädchen zu in dieser Geschichte, die also Trost im Netz sucht, sich da auch in einen Jungen verliebt.
Ja.
Und sich mit ihm hin und her schreibt. Der Junge kann aber kaum Deutsch sprechen. Das ist angeblich ein Franzose, der aber ein Riesentalent hat. Der kann wahnsinnig gut zeichnen. Und du schaust ihr zu wie sie ins Verderben rennt. Da gibt es noch unfassbare Szenen auch in der Familie.
Ja.
Also mit ihren Eltern wiederum. So dieses Klassische auch. Das geht aber darüber, das geht wirklich über Pubertät noch hinaus.
Ja.
Und das ist einfach herrlich. Mhm. Also das ist, wie Glattauer das entwickelt und wie er das schreibt und was sich da für Szenen abspielen zwischen Mutter und Tochter und wie die Tochter nachher drauf ist und das alles. Das ist so ein herrlich unterhaltsamer Nebenkriegsschauplatz. Ich bin durch dieses Buch geflogen und ich weiß jetzt schon, also das wird zu den besten Büchern des Jahres für mich sehen. Ich hätte das nie erwartet. Ich hätte das wirklich nicht erwartet. Und also wirklich großes, großes Kompliment an Glattauer. Ich habe einige Kritiken gelesen. Da habe ich zum Beispiel auch gelesen, ja, das ist so ein bisschen überkonstruiert. Ich finde immer, diese Kritiker, ne?
Ja.
Also ja, entweder...
Da steige ich gleich mit ein.
Ja, ja. Entweder, ja, es hat ein Tief... Also wenn sie was finden wollen, dann gibt es immer so bestimmte Phrasen. Entweder... Ja, den Figuren mangelt es an Tiefe.
Oh Gott, schrecklich, schrecklich.
Oder aber, ja, war ja ein bisschen überkonstruiert.
Ja, ne? Genau. Es war, ich habe zufällig gestern in der Mediathek das Literarische Quartett gesehen. Und da wurde dieses Buch auch vorgestellt. Und es gibt ja in dieser Runde, da war Juli C., die ich sehr mag.
Ja.
Übrigens lese ich gerade ihr aktuelles Buch, das werde ich hier auch vorstellen, was ich ganz toll finde.
Ja.
Und Juli C. finde ich eh toll. Und da gibt es aber eine Eva Menasse. Das ist so eine Österreicherin, Autorin, die vielleicht einige von euch kennen. Und die sagt dann so, ja, das Buch hat, dem fehlt dir das natürlich so ein bisschen an literarischer Tiefe.
Nein.
So, ja. Und alle drei sagen, ja, aber wieso, das ist ja super geschrieben. Du folgst dem ja total. Ja, aber das ist dann so ein bisschen, da fehlt so der Tiefgang so ein bisschen. Weißt du, und alle drei waren aber total begeistert. Und das ist dann so immer dieses, allein, ich glaube schon, wenn das so ein großer Name ist wie Daniel Glattauer. Oder einer, der auch mal Bücher verkauft und nicht nur im Feuilleton in der FAZ vorkommt, sondern einer, der Bücher verkauft und der unglaublich Spaß macht. Ein genialer Autor. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich weiß jetzt schon, dass das Buch sensationell ist. Das fand ich dann so ein bisschen drüber. Aber da waren alle drei, und das finde ich interessant bei Glattauer übrigens, dass der das schafft, auch diese Superintellektuellen, nenne ich sie mal, Eva Menasse, auch zu begeistern steht.
Ja, absolut.
Ich habe das mal einem sehr guten Freund von mir, Gut gegen Nordwind, gegeben, von dem ich das gar nicht erwartet hätte. Ne? Also der ist wirklich literarisch ganz weit vorne und liest nur ganz anspruchsvolle Sachen. Und ich war mit ihm im Urlaub zusammen und er hatte dann immer keine Zeit, weil er dieses Buch weiterlesen musste. Und dann sagte er einmal nur, ja, du hast mich da in etwas hineingestoßen. Und ich finde, darum geht es doch, oder?
Natürlich.
Geht es nicht darum?
Ja, klar.
Geht es nicht darum, stehst du so, das ist aber sprachlich ein toller Satz hier über die halbe Seite. Nein.
Nee.
Es geht um eine geile Geschichte.
Natürlich.
Es geht um einen guten Schreibstil, um tolle Ideen, um einen guten Plot. Und um also so eine Konstruktion, wie du sie mir da gerade vorgelesen hast, ist super.
Ja, es ist auch, es hat auch immer so einen leicht ironischen Unterton so von Glatthauer, muss ich sagen.
Ja.
Ja, aber da gewöhnt man sich wirklich sehr, sehr schnell dran. Ich fand Gut gegen Nordwind, das war irgendwie so grundehrlich geschrieben, fand ich.
Das war, ja, das stimmt eigentlich.
Ja, da trafen so zwei eigentlich. Personen ja, aufeinander. Ja, und das war so, ich hatte so das Gefühl, es geht so um die beiden. Und Glatthauer hat sie machen lassen.
Ja.
So.
Ja.
Hier ist es ein bisschen anders. Hier kommt mehr so der ironische Glatthauer auch so ein bisschen so zum Vorschein, finde ich. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das total. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Man kann, wenn man ein bisschen meckern will, kann man ja ruhig machen. So hinten raus, das ist so ein bisschen mehr so Glatthauer. Ich will euch jetzt mal eine Message. Also ich will das jetzt mal hier auch wirklich loswerden.
Die haben von pathetischen
Ende gesprochen. Ja, das ist auch so ein bisschen.
Das ist auch ein bisschen.
Ja, aber ich finde, da geht man auch durch.
Vielleicht gehört es dazu.
Mich hat es jetzt auch nicht sonderlich gestört, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, das ist jetzt aber sehr so mit dem Holzhammer jetzt so erzählt irgendwie.
Ja. Ja.
Es ist wirklich ein sensationelles Buch. Tolle Dialoge, sehr unterhaltsam, wirklich. Du bist wirklich dabei, wenn sich diese beiden Frauen, wenn die sich angehen, wenn die Melanie da ausrastet, du bist dabei und du fühlst so mit. Es ist so hoch emotional. Das ist einfach klasse.
Ja. Also mein Buch hat ein Ende, mit dem kein Mensch rechnet. Weil du so gerade sagtest, pathetisches Ende. Darüber müssen wir auch überhaupt nicht reden und das werde ich auch in keinem Fall tun. Anthony McCutten hat, glaube ich, seinen ersten Thriller geschrieben. Und
erkennt man schon am Fingerabdruck.
Ist ein Fingerabdruck vorne. Und da kann man sehr viel reininterpretieren, tatsächlich. Ich sag mal, worum es geht.
Ja, unbedingt.
Es gibt einen Cy Baxter. Cy Baxter ist eine der beiden Hauptfiguren in diesem Buch. Der hat einen Social-Media-Konzern. Der ist so ein bisschen wie der Facebook-Gründer. Wer ist der noch?
Zuckerberg.
Ja, genau. Wie Mark Zuckerberg. Und er hat halt sehr viel Geld gemacht schon. Und hat eine Firma, die nennt sich WorldShare und hat eine Unterfirma gegründet, die heißt Fusion. Und diese Unterfirma Fusion macht einen Deal mit der amerikanischen Regierung, eigentlich mit dem FBI und dem Geheimdienst im amerikanischen und sagt, wir haben so ein gutes Überwachungssystem, es wird unmöglich sein, dass sich 10 Menschen für einen Zeitraum von 30 Tagen verstecken und wir sie nicht finden. Das ist in einer heutigen Welt absolut unmöglich.
Ja, ja.
Und ich werde euch das beweisen. Und dann sagen die, ja, okay, wir geben dir diese 30 Tage. Wenn dir das gelingt, dann kriegst du ein Milliardendeal, weil dann wird es möglich sein, wenn man mitbekommt, was die einzelnen Menschen treiben, dass man Verbrechen so früh erkennt, dass es gar nicht mehr zu den Verbrechen kommt. Dieses Unternehmen wählt halt 10 Leute aus für diese 30 Tage. 5 davon sind absolute Profis, die kommen aus dem Geheimdienstumfeld. Die wissen genau, wie sie sich verstecken müssen, wie sie klarkommen. Und 5 sind sehr durchleuchtet, sind aber fremd, also sind ganz normale Bürger im Grunde genommen.
Ja, ja.
Aber sind genau durchgecastet worden. Und diese 10 Leute befinden sich dann halt für diese 30 Tage auf der Flucht und müssen untertauchen.
Krass.
Und jeder macht das natürlich auf seine Art und Weise.
Kommen die alle aus Amerika?
Oder? Es spielt komplett in Amerika.
Ja.
Genau. Alle kommen aus Amerika. Es wird halt in dem ersten Teil des Buchs, dieser Cy Baxter, wirkt am Anfang eigentlich als ein relativ sympathischer Typ, der dann natürlich sehr schnell die Leute findet, an ungewöhnlichen Punkten. Aber auch die machen halt Fehler. Also der eine zum Beispiel geht in eine Tankstelle und die wissen, der hat eine Lieblingsschokolade, der wird sich irgendwann die Lieblingsschokolade kaufen und dann schnappt unsere Falle zu. Es gibt ja überall Überwachungskameras, es ist also überhaupt gar kein Problem. Jedes Handy kann geortet werden. Den Fehler macht eigentlich keiner, dass man ein Handy dabei hat. Das ist so mit der größte Fehler. Dann trainieren die Leute auch einen anderen Gang, weil auch der Gang vorher analysiert wurde. Dass du einen Menschen am Gang erkennst. Und es gibt zum Beispiel einen, der geht dann in die Tankstelle und der kauft sich halt immer das gleiche Bier und immer die gleichen Kekse. Dann wird der erwischt. Und das ist alles so ganz unterhaltsam. Die sensationellste Geschichte ist von einem Typen, der...
Das Problem Tankstelle kenne ich.
Da will ich dich gleich zu fragen. Wir haben nämlich einiges dazu aufzuarbeiten. Dann gibt es einen Typen, der ist so scharf auf seine Freundin, dass er der Meinung ist, er kann diese 30 Tage jetzt nicht ohne seine Freundin auskommen. Und seine Freundin geht halt mit, die sind dann in so einem Luxushotel. Und er ist eigentlich immer nur scharf auf sie, weil sie halt wohl auch so gut aussieht. Und die fliegen halt auf mit einem einfachen Trick, nämlich über einen, also sie hält das nicht aus, sie möchte losgehen, sie möchte gerne shoppen gehen und sie will mit ihm auch losziehen, um mal wieder zu tanzen und so. Weil sie lebt halt in dieser Insta-Welt, sage ich mal. Und die halten das einfach nicht aus. Und das ist so das Problem von den meisten, dass sie diese Einsamkeit eigentlich nicht aushalten.
Ja.
Und es gibt auch eine sehr gute Stelle, an dem der Cy Baxter sagt, dass es diese Privatsphäre, dass es das nicht mehr gibt und dass das freiwillig ist, dass die Menschen das gar nicht mehr wollen, weil sie eben genau in dieser Leben, dass man eben ständig fotografiert, wo man gerade ist und so weiter. Und die haben halt diese Einheit und einer nach dem anderen fliegt halt auf.
Ich muss aber erstmal wissen, also weil du sagtest, ja, das wird am Gang erkannt und der bestellt immer dasselbe, aber dieser Cy Baxter,
ja.
Woher weiß er das denn? Also, ich meine, es sind ja nicht überall Kameras.
Der hat sich diese, na, im Grunde schon. Wenn man ehrlich ist, sind überall, auf jeder Tankstelle
also
sind Videokameras.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, okay, also er hat Zugriff auf diese Kameras und er muss ja aber auch permanent durchleuchten, was die Leute so posten, also wenn sie den Fehler dann machen.
Ja, ja. Das tut er auch, es postet niemand von denen. Die versuchen alle, sich so vorzubereiten, dass das genau nicht passiert.
Ja.
Und sie kommen auf absurde Ideen. Und das ist auch wahnsinnig witzig an diesem Buch. Es gibt zum Beispiel eine Polizistin, die taucht bei einem Mann unter, den sie mal hinter Gittern gebracht hat. Weil es das Unwahrscheinlichste, was es gibt, dass sie genau zu diesem Gangster geht sozusagen.
Ja.
Und das kommt natürlich auch raus. Ich lese jetzt einen Teil vor. Wir müssen nämlich dann über deine Geschichte, weil du kennst dich aus. Man muss dazu nämlich sagen, dass du genau das mal ausprobiert hast für einen großen Fernsehsender. Und das musst du auch gleich erzählen. Ich muss jetzt einmal kurz, die Namen, die jetzt vorkommen, sind eigentlich relativ egal.
Mhm, ja.
Wir kennen den Cy Baxter, aber es gibt eine Konferenz in seinem Büro, wo er hat die größten Experten des Landes zusammengebracht. Der will natürlich unbedingt diesen 9-Milliarden-Auftrag da von der amerikanischen Regierung. Und er tut natürlich alles dafür, um das zu schaffen. Und er hat auch eine total arrogante Art und Weise, weil er der Meinung ist, das ist alles überhaupt kein Problem, weil es heute nicht mehr möglich ist, wirklich von der Bildfläche komplett zu verschwinden. Und sie sitzen zusammen. Es fällt das Wort Fernsehgeräte, dass Fernsehgeräte einen orten können. Also, dass Fernsehgeräte dich an der Stimme erkennen, ne? Das sind diese ganzen sprachgesteuerten Apps und so weiter, was es alles gibt.
Ja.
Und da geht es einfach mal, das ist jetzt mal zwei Seiten, aber wahnsinnig interessant, weil das genau der Punkt eigentlich ist. Und Erika, das ist seine, mit der Erika hat er eine Affäre, schon seit ein paar Jahren, das ist seine Assistentin, die immer so ganz treu an seiner Seite ist. Auch das kommt zu einem großen Drama noch in diesem Buch, spielt aber jetzt gar nicht so eine mega große Rolle. Das System filtert die Daten automatisch und erst wenn es zu dem Schluss kommt, dass es sich mit einer Wahrscheinlichkeit von über 85% um die Zielperson handelt, also die Fernseher, kommt ein Mensch ins Spiel, der die Sache analysiert. Und da unsere gesamte Belegschaft vertraglich zu strenger Geheimhaltung verpflichtet ist, können wir den vollständigen Schutz der Privatsphäre als gesichert ansehen. Also sie verteidigt dieses Überwachen über Fernseher. 85%, fragte Dr. Clive. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Nun, antwortete Erika, das ist die Schwelle, ab der unseren Berechnungen zufolge das Urteil eines Menschen erforderlich ist. Menschliche Intelligenz. Für die endgültige Auswertung, aber die Geheimnisse der Öffentlichkeit sind bei unseren Leuten sicher. Bei Ihnen, sagte Justin Amari, das ist so einer, der sehr skeptisch ist. Sandra Clive ist anzusehen, wie wenig ihr das behagt. Justin fährt fort. Noch einmal, nur um ganz sicher zu gehen. Sie sind also in der Lage, jeden Raum, in dem ein Fernsehgerät steht, in Echtzeit abzuhören, einfach auf Knopfdruck. In ihrer Kontrollzentrale muss nur jemand ein paar Programmzeilen tippen und schon schaltet er Fake Off ein, so nennt sich das.
Mhm.
Erika, korrekt. Und diese Informationen können Sie aufzeichnen und speichern? Korrekt. Es wäre also denkbar, dass Sie diese Unterhaltung später noch einmal durchlaufen lassen und auf andere Schlüsselwörter hin untersuchen? Theoretisch. Also wenn das so ist, dann sieht das doch allmählich sehr danach aus, als würden Sie ganz Amerika abhören ohne das Wissen der Leute oder ihre Erlaubnis.
Ja.
Laufen wir gerade Gefahr, fragt Erika, aus den Augen zu verlieren, worum es hier geht? Die drei von der Agency blicken sie durchdringend an. Bart Walker scheint keine Bedenken zu haben, Dr. Clive und Justin Almari allerdings schon. Der Sinn und Zweck dieses Projekts, fährt sie energisch fort, besteht doch darin, neue Werkzeuge für die Sicherheit Amerikas zu entwickeln. So. Und so geht's halt weiter. Sie reden sich das halt immer schön. Aber die Überwachung ist absolut komplett. Und
also es muss ja irgendwo so ein Megapult geben.
Es gibt ein Riesenrechenzentrum.
Ein Riesenrechenzentrum. Stell ich mir so vor, so wie...
Wo alles zusammenläuft.
Ja, wie bei der NASA.
Wo alle Informationen...
Wie man das aus den Filmen so kennt. So eine riesengroße Bildschirmwand mit ganz vielen Leuten, die da so sitzen. Genau. So.
Ja. Und sie sind halt wahnsinnig selbstherrlich auch. Sie finden sich wahnsinnig geil. Und sie überwachen das alles. Und ich finde das... Es gibt aber, bevor wir zu deiner Geschichte nämlich kommen, und weil das erinnert mich daran, es gibt natürlich eine Gegenspielerin. Diese Gegenspielerin, die heißt Kaitlyn Dey.
Ist das jetzt eine Kandidatin auch?
Das ist oder? Eine dieser Kandidatinnen und sie ist eine Buchhändlerin.
Also eine von 10 Kandidaten.
Eine von 10 Kandidatinnen. Mhm. Von 10 Kandidaten, genau. Ja. Das sind auch viele Männer. Und diese Kaitlyn Dey, die ist eine Buchhändlerin, die bereitet sich vor, die nimmt einen Kompass mit, die nimmt... nimmt sich was zu essen mit. Sie nimmt auch ein Buch mit, Anna Karenina. Und sie nimmt Ausrüstung mit und sie geht in den Wald. Und du merkst, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Sie hat auch große psychische Probleme. Sie hat einen Verlust erlitten, der im Laufe dieses Buchs eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und sie sitzt zum Beispiel in einem Loch im Wald ganz lange und kommt da auch nicht mehr raus. Und sie ist aber, sie ist so gut vorbereitet auf diese Nummer. Dieser Cy Baxter, der hat die halt gar nicht auf den Zettel. Also der denkt, das ist überhaupt kein Problem, das ist halt irgend so eine Buchhändlerin. Aber sie ist wahnsinnig klug, wahnsinnig clever. Und sie ist zum Beispiel, sie wird von Drohnen verfolgt. Sie sitzt im Auto und wird von Drohnen verfolgt und hat einfach die Idee, an den Flughafen zu fahren, wo Drohnen ja nicht mehr fliegen, weil da die Flugzeuge sind und die Flugsicherung ist. Und da werden Drohnen gestoppt sozusagen. Und so flüchtet sie einmal. Oder sie geht zum Beispiel, und man versteht es nicht, sie geht in eine Bank und holt Geld ab. Und sie macht so Dinge, die völlig absurd sind eigentlich, aber sie kommt damit immer durch. Das Highlight ist dann irgendwann, wie sie sich versteckt und man kommt immer wieder zu ihr zurück und der Cy Baxter schnallt irgendwann, die ist viel klüger als erwartet und die ist richtig gut in dem, was sie da macht. Und dann kommt eine Schlüsselszene in diesem Buch. Sie ist bei einer Freundin. Und sie sind wieder im Wald, in einer Hütte. Und dann sagt sie so, es ist soweit, schalte das Handy an. Mhm. Und dann schaltet sie das Handy ein und wird natürlich sofort geortet und ist dann immer wieder weg. Und du weißt nicht, warum schaltet sie das Handy ein und gibt sich zu erkennen. Dann im zweiten Teil des Buchs, und dazu sage ich einfach mal gar nichts, entfaltet sich eine komplett neue Geschichte, die das alles erklärt. Und das ist absolut genial, weil das eine Wendung nimmt und dann ganz viele Wendungen nimmt. Du musst ein bisschen konzentrieren beim Lesen auch, aber es nimmt Wendungen und die sind dann auch schon nachvollziehbar, die ganz tief in die, tja, wie soll man sagen, in das amerikanische System eindringen.
Ja,
und
ja.
In Nahost-Konflikte und so weiter. Es wird dann auch teilweise ziemlich dramatisch. Es ist ein totaler Action-Thriller am Ende. Aber irre gut. Und es stecken so viele Ideen da drin. Und ich finde jetzt, bevor wir jetzt über das sprechen,
ich muss eins noch wissen, was ich gerade nicht verstehe, weil Cy Baxter beobachtet sie ja oft. Also er weiß ja offenbar immer wieder was. Also jetzt ist sie im
Wald. Ja, die werden geortet. Der sieht die ja nicht immer. Das nicht. Ja. Aber er weiß halt, wo die sind, wo die Koordinaten sind.
Aber was muss...
Das ist halt relativ einfach.
Ja gut, aber dann hat er das Spiel ja aber schon gewonnen, wenn er immer weiß, was sie alle so machen. Oder muss...
Naja, also es ist ja schon, du sagtest ja eben schon, es ist ja nicht überall eine, das war die Box, es ist ja nicht überall eine Kamera. Das stimmt natürlich schon. Aber zum Beispiel diesen, was ich ja gerade vorgelesen habe, von den Fernsehgeräten. Und ich habe vor einigen Jahren...
Da haben ja viele Horror
vor. Gab es ein riesen Samsung-Theater, weil diese Geschichte genau stimmt. Samsung hat einfach durch diese Mikrofone, haben sie die Leute überwacht. Und diese Überwachung, die geht so derartig weit. Und du erwischst dich dabei, wenn du in diesem Buch bist und du gehst auf so eine Internetseite und da steht Cookies akzeptieren, da denkst du zweimal drüber nach, wenn du das liest. Weil das geht um die ganze... Der hat auch super recherchiert.
Klebst du auch deine Kamera am Laptop ab?
Nee, machen das machen viele, ganz viele. Ne?
Ja. Ja.
Aber völlig zu Recht. Es ist völlig richtig.
Glaubst du echt?
Also, wenn du das Buch gelesen hast, dann glaubst du noch viel mehr. Aber ich finde das auch total wichtig irgendwie, weil das so in unsere Zeit passt, diese Geschichte, und wir uns über so viele Dinge keine Gedanken machen.
Ja.
Und dass hier einfach mal so aufgerollt wird, was alles heutzutage möglich ist und was es für Spionagemöglichkeiten gibt. Ich kann nur sagen, die Kathleen Day, die Hauptperson, die hat ein ganz, das steht auch hinten auf dem Klappentext, insofern verrate ich gar nicht.
Die Buchhändlerin,
ja. Hat eine vollkommen andere Motivation, an diesem Ding mitzumachen. Also habe ich eigentlich schon gesagt, dass man $3 Millionen bekommt? Nein, das habe ich noch nicht gesagt.
Ja, es gibt einen hohen
Preis. Es gibt diese $3 Millionen.
Also wenn du das schaffst,
30 Tage
lang, unentdeckt,
nicht erwischt zu werden.
Was heißt nicht erwischt werden?
Von denen, die nehmen dich ja fest sozusagen.
Also Festnahme.
Das ist eine Festnahme.
Die Festnahme, du unterschreibst
das auch. Okay. Du wirst ja jetzt nicht in den Knast gesteckt, ja. Aber du wirst halt festgenommen. Dein Spiel ist zu Ende.
Also du hast nicht verloren, weil wie diese Buchhändlerin, er hat halt alle auf dem Schirm, aber er muss sie finden.
Ja. Und er muss sie quasi in Gewahrsam
nehmen. Die Handschellen müssen klicken.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber er muss sie in Gewahrsam nehmen. Und da gibt es halt diese eine Geschichte von dem Typen mit seiner Frau,
ja.
Mit seiner heißen... Ich muss das mal kurz lesen, weil ich dieses Ende so lustig finde. Und es ist nicht schlimm. Es werden 10 Leute erwischt. Insofern ist das nicht schlimm, wenn man mal bei einem sieht, wie die erwischt werden, weil das total skurril ist,
ja.
Und auch wahnsinnig witzig ist teilweise. Also er versucht jetzt zu erklären, warum die das machen. Der muss ständig dieser Freundin erklären, warum die sich da verstecken. Und er sagt, ich habe dir das doch erklärt. Es ist ein Probelauf. Diese Fusion-Leute wollen sich vergewissern, dass ihr Zeug funktioniert. Und ich zähle zu den Auserwählten, mit denen sie testen wollen, ob noch irgendwo nachgebessert werden muss. Da haben sie mich genommen, weil ich verdammt nochmal zu den Besten gehöre. Mein Auftrag lautet, abzutauchen. Und genau das machen wir hier. Wir tauchen ab. Und das heißt, kein Mobiltelefon, kein Computer, keine Kreditkarten, keine Fitnessarmbänder. Und wir bleiben im grauen Gebiet. Im grauen Gebiet, stöhnt sie. Ja, im grauen Gebiet. Nach 2 Wochen, dann ist die Übung vorbei. Brad 1, US-Regierung 0. Mensch, Kimmy, du kennst doch die ganze Geschichte. Sal Baxter, der ist süß. Kennst du ihn persönlich? Hat er eine Freundin? Ich werde ihn dir vorstellen, gleich wenn der Penner mir meine $3 Millionen überreicht hat. Uns, sagt sie, unsere $3 Millionen überreicht hat. Uns, Baby. Brad ist ehrlich überrascht. Was meinst du damit, mit uns? Na, uns beide. Mich haben sie ausgesucht. Ich mache die ganze Arbeit und komme für alle Unkosten auf. Du liegst doch nur auf der faulen Haut. Denkst du, mir macht das hier Spaß, fragt Kimmy, mich hier in die Wüste zu setzen? Die Hälfte von der Belohnung gehört mir, du Arsch. Sonst lasse ich dich auf der Stelle auffliegen. Du kriegst doch keine $1,5 Millionen dafür, dass du dich in einem Wellnesshotel setzt und ein Buch liest, du blödes Huhn, damit das klar ist. Und zwar ein für alle Mal. Wie sich herausstellt, ist Kimmys Wortschatz doch größer als gedacht. Und sie feuert ganze Salven davon ab. Wie, sagen wir mal, ein M16 Maschinengewehr. Ratatatata. Jeder Schuss ein Treffer. Und alles in Hörweite des Sony Bavaria Flachbildschirms, der unschuldig auf seiner Konsole an der Wand steht, mit einem kleinen roten Standby-Lämpchen als einzigem Zeichen dafür, dass er wachsam und bereit ist. Als das Fusion-Zugriffsteam um 6 Uhr früh am nächsten Morgen anrückt, freut Brad sich fast, sie zu sehen. Damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie das so läuft. Aber jetzt habe ich natürlich eine sehr wichtige Frage an
dich. Ja.
Vielleicht muss man einen Tick ausholen. Wir haben ja schon oft erzählt, dass wir zusammen in der damals Johannes Bekerner-Sendung saßen. Und wir hatten ja erst die Talkshow gemacht und dann ist er ja zu Sat.1 gegangen.
Richtig.
Und dann wurde aus dieser Talkshow plötzlich eine Magazin.
Keine gute Entscheidung.
Im Stile von Stern-TV. Ne? Es ja. Hieß immer, was hat denn Stern-TV diese Woche? Wir wollten eigentlich Stern-TV bei Sat.1 machen.
Ja.
Und wir saßen immer noch zusammen an einem Schreibtisch. Und wir haben uns halt Sachen ausgedacht, die irgendwie skurril sind. Und eine Sache war, dass du dir mal ein Sixpack antrainiert hast. Respekt, du hast das nämlich geschafft. Und das andere war, dass wir eine Aktion gemacht haben, die hieß Wo ist Sven?
Genau, ja, das stimmt.
Und weil wir uns auch gefragt haben, ist es heutzutage noch möglich, unterzutauchen?
Richtig. Ja, eine Kollegin hatte ja die Idee. Ne? Ja. Kollegin hatte irgendwie die Idee und hat gesagt, Mensch, hier, das wird doch toll und lass uns das doch machen. Und das war echt ein aufregendes Projekt.
Ja.
Und sie hat mich dann noch zusammengebracht mit einem, der, glaube ich, beim Geheimdienst war oder irgendwie so Verbindungen hatte, der mich noch so fit gemacht hat. Der, mit dem hatte ich mich noch getroffen und der hat mir gesagt, also was ich tun muss, also zum Friseur gehen, anderer Haarschnitt, Haare färben lassen und eine komplette Typverwandlung durchziehen. Ich hatte mir Perücken besorgt und alles Mögliche. Ja,
okay.
Andere Brillen und das alles. Und bin dann so losgezogen. Ich bin ja von Berlin aus gestartet dann.
Ja.
Aber die Spielregeln waren so, dass ich musste immer regelmäßig, ich glaube einmal am Tag, ein Bild posten.
Aha.
Auf einer Seite, die wir eingerichtet hatten.
Auf der
Wo ist Sven-Seite oder so.
Ja, genau, das hieß Wo ist Sven.
Ja, so, genau. Und das war die Bedingung. Also ich musste immer ein Bild posten, hochladen irgendwo, dass die Leute raten konnten, wo das ist. Und dann hatte ich zum Beispiel mal gepostet ein Bild von einer Brücke. Ich war so unter einer Brücke. Das war so eine Autobahnbrücke, so ein sehr markantes Bollwerk. Und dann hatte ich gedacht, ach komm, das poste ich jetzt mal.
Mhm.
Und das war wirklich.
Das heißt, dein Handy hattest du die ganze Zeit dabei?
Ja, Handy hatte ich dabei.
Okay.
Und dann hatte ich dieses Bild gepostet und die Zuschauer, die haben sich da wahnsinnig reingesteigert. Die hatten mega Spaß dran zu raten. Hey, ja, das ist doch die und die Brücke. Das ist die Werratalbrücke.
Also ja.
Eine ganz bekannte Brücke.
Ja, ja.
Ich hatte das natürlich total unterschätzt. Ich dachte so, ach komm hier, ich poste mal die Brücke. Wurde natürlich sofort erkannt. Und dann hatte ich auch mal war ich mal irgendwo dann in so einem Wald. Also ich konnte ja rumfahren, wie ich wollte.
Mhm.
Also ich hatte das ganze Land vor mir und musste dann so entscheiden.
Du musstest in Deutschland
fahren. Ja, wo fahre ich denn jetzt mal so hin? Das war wirklich unglaublich. Da hast du die Qual der Wahl. Das ist gar nicht mal so einfach.
Ja, ja.
Und dann bin ich dann auch...
Und wo hast du übernachtet? Du kannst ja nicht in Hotels einchecken.
Ja, doch. Ich hatte noch eine Kollegin in der Redaktion. Die hat dann für mich immer Hotelzimmer gebucht.
Ja, okay.
Naja, und dann dachte ich mir, naja gut, aber man muss auch mal seinen Personalausweis irgendwie vorzeigen, wenn man einchecken. Musste ich aber irgendwie dann teilweise dann halt dann auch nicht oder eben irgendwie eigentlich gar nicht.
Ja.
Also so ernst hat man das dann in den Hotels gar nicht mal so unbedingt genommen. Und sie hat mich dann immer unter falschen Namen da angemeldet und so.
Wieso können Sie, wie so ein Rockstar?
Ja. Und dann war ich dann, einmal war ich auch in so einem Waldstück und da war so eine Hütte. Und dann dachte ich, ach komm, ich fotografiere jetzt die Hütte und lade das hoch. Die Leute haben sofort daran, ey, das ist doch hier diese so und so Hütte und
also
so weiter.
Also du hast richtig, wir hatten richtig so ein,
die
Leute heiß gemacht.
Ja, da ist eine richtige Jagd entstanden. Und ich hatte dann immer Kontakt mit der Kollegin und die so, das gibt's nicht. Die Leute, die rassen aus, die raten hier total mit und das ist ja voll der Wahnsinn. Und wir waren alle total euphorisiert. Also das war wirklich ein sensationelles Spiel. Ich fühlte mich auch ziemlich sicher. Also ich war dann ja immer irgendwie unterwegs und dann, weiß ich noch, da gab es eine Szene, da war ich dann, wo war ich denn da? Da war ich irgendwo in Feucht oder so, irgendwo im Nürnberger Raum da.
Also weit
ja. So gefahren. Und dann war ich da in so einem verlassenen Nest und war da in einem Café und hatte Perücke auf. So, vorsichtshalber.
Was hattest du für eine Frisur?
so eine graublonde Perücke hatte ich so auf.
Ja.
Und hab dann da so Tee getrunken. War auch so der einzige Gast, obwohl das schon so spät am Nachmittag war. Und dann hatte ich dann die Kellnerin angesprochen und meinte so, ja, sagen Sie, ich habe eine Frage, weil ich wollte auch für mich sicher gehen, ob meine Tarnung gut ist.
Ne? Ja.
Und dann meine ich, ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hatte, mir sind vor einiger Zeit plötzlich, ich hatte wahnsinnigen Haarausfall. Ich weiß bis heute nicht warum, das hat wohl medizinische Gründe. Und ich musste mir jetzt eine Perücke besorgen. Ich wollte einfach nur von Ihnen wissen, merken Sie, dass ich eine Perücke aufhabe? War natürlich mega risikoreich. Ich hätte natürlich sagen können, du bist Sven oder so. Das war ja die Bedingung. Also wenn mich jemand entdeckt, musste er sagen, du bist Sven.
Du bist Sven. Mhm.
Und sie so, nee, guck mich so an. Nö, also hast du überhaupt nichts, kann man nicht erkennen. Und so, ja, da bin ich ja echt erleichtert. Naja, und ich hatte dann immer mit unserer Redakteurin Kontakt, mit der Karin und auch mit Laura, so heißen die beiden.
Ja.
Und wir haben uns dann immer so abgesprochen, okay, wo fährst du hin und so weiter und so fort. Und dann war ich dann eines Abends, war ich an einer Autobahnraststätte, war ich essen. Und von so 5 Tische weiter, ich hatte wieder die Perücke auf, guckte permanent so ein Typ rüber. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja.
Und da dachte ich, ja, so gut ist die Tarnung dann doch nicht. Und er guckte permanent rüber. Ich glaube, der traute sich nur nicht, diesen letzten Schritt zu gehen, du bist Sven.
Ja.
Der hat mich 100% erkannt. Und dann dachte ich, okay, die Perücke ist scheiße.
Wie hat man dich denn bekannt gemacht? Hat man Fotos von dir im Internet
veröffentlicht? Ja, wir hatten ja auch Trailer, wir hatten das ja betrailert. Ah, ja, das ist okay. Sven, der versteckt sich jetzt und ihr müsst 10.000 Euro für den, der ihn findet.
Bei Sat.1
da. Ja, ja, genau. Mhm. Gab so Trailer und wir hatten dann so, hatten das dann so dargestellt, haben das Spiel etabliert, so nach dem Motto, Achtung, Sat.1 spielt ein Spiel mit euch, Sven versteckt sich, wo ist Sven? Wer ihn entdeckt und sagt, du bist Sven, das war die Bedingung, der bekommt 10.000 Euro.
Oh, so viel, okay.
Ja, ja. Mhm. Und wie gesagt, und der eine Typ, der hat immer rüber geguckt und das hat mich irre gemacht, da dachte ich, scheiße. Und dann bin ich danach weg, war dann in Hotel, das war dann in der Nähe von Gießen und habe mir gedacht, okay, die Perücke lässt du jetzt weg, die ist doch zu künstlich. Und dann hatte ich mir nur so ein Cappy aufgesetzt und eine andere Brille auf. Und dann musste ich aber tanken. Und ich hatte ja so einen geliehenen Wagen, so ein dunkles Fahrzeug, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für einer war. Bin dann tanken gewesen und kann mich noch genau erinnern, es war noch nicht Hochsommer, aber da tankte einer in kurzen Hosen. Und ich wieder so voll gut drauf, so, ey, ja, hier, kurze Hose. So warm ist es doch gar nicht. Hatte auch so, ich musste ja auch immer so Bilder machen, also auch so laufende Bilder. Ja, ich hatte so eine kleine tragbare Kamera dabei, die ist so groß wie unser, wie so ein Diktiergerät. So.
Heute würde man ein Handy nehmen.
So groß wie ein Handy. Ne?
Ja, ja.
Und habe das so mitlaufen lassen. Und habe dann auch mitlaufen lassen, wie ich in die Tankstelle gehe. Das hatte ich so versteckt, so gehalten. Ich hatte eine Jeans an, das war da oben in der Brusttasche, war das so drin, das lief immer weiter. Und dann habe ich meine Rechnung bezahlt und der Tankwart, ein ganz junger Typ, meinte, Sven, du bist Sven? Und ich so, das kann doch nicht sein. Nein. Und da bin ich aufgeflogen.
Nein.
Nach 3 Tagen.
Aber nicht von dem Typen in dem Restaurant, sondern nochmal neuer.
Sondern von dem Tankwart da. Nach 3 Tagen. Und ich dachte nur, oh, wie peinlich. Und
wie lange hättest du aushalten müssen?
Ja, was haben wir gesagt? Ich weiß gar nicht, so lange wie es halt geht.
Ach so, es gab nicht so einen Zeitrahmen.
Ich glaube, so eine Frist hatten wir uns gar nicht gesetzt. Und wir hatten so tolle Ideen entwickelt. Was ich wollte ja auch verkleidet dann in unserer eigenen Sendung im Zuschauerraum sitzen. Und hatte ich mir vorgenommen, ne? Ja, weil es lief richtig gut. Ne? Ja. Also bis auf das
in der Raststätte,
den Tag davor in der Raststätte. Das hat mich verunsichert. Und du bist Sven. Und dann bin ich da halt in dieser Tankstelle aufgeflogen. Der hat mich erkannt.
Aber wie hast du dich... Also du hast gesagt, du hast dich mit so einem Geheimdienstmenschen getroffen.
Ja.
Also wie bereitet man, weil die Leute hier, ne, in dem Buch, die ziehen dann zum Beispiel ganz viele Sachen übereinander an, damit die schon mal anders aussehen, damit die viel dicker sind.
Ja, und gute Idee.
Tolle Idee. Und dass sie den Gang trainieren, einen anderen Gang sich antrainieren.
Ja, ich hatte halt ein paar Perücken dabei, also konnte immer mein Outfit so wechseln und hatte mir dann auch so ein paar Klamotten besorgt, die ich nie im Leben sonst anziehen würde. Das hatte ich alles
so dabei. Es ging also weniger um digitale Spuren, weil hier geht es ja ganz viel.
Na, es ging schon um digitale Spuren, weil ich sollte ja immer was hochladen. Also, mir wurde ja auch gesagt, schmeiß deine Kreditkarte weg und benutz die nicht. Das sagte das zum Beispiel der Geheimmensch. Das war jetzt nicht so krass, weil auf mich waren jetzt keine Profis angesetzt. Vielleicht ja doch. Also vielleicht hätte sich ja irgendwann einer... Weiß ich ja nicht, ne? Ja. Vielleicht hätte sich ja tatsächlich einer von der Polizei oder so da mitgespielt und hätte seine Kompetenzen missbraucht und hätte dann, weiß man ja alles nicht, wohin sich das das hätte sich ja toll entwickeln können.
Ja.
Hat es ja aber leider nicht, weil mich nach 3 Tagen dieser junge Tankwart hat auffliegen lassen. Und er sagte dann mir nachher, Verkleidung und so spielt keine Rolle. Mir fiel gleich dein Auto auf. Obwohl das ein ganz normales Auto war eigentlich.
Aber so ein schwarzer, sagtest
du? Ja, so ein dunkles Fahrzeug, ein bisschen größer. Ich glaube, das hatte auch so ein Kennzeichen, dass man sieht, aha, Autovermietung.
Ah ja, okay.
Und dann stieg ich da aus und hat er gedacht, ich versuche das einfach mal. Und also er sagte, du musst dir keinen Vorwurf machen. Es war nicht, weil du dich zu schlecht verkleidet hättest oder so. Es war das Auto.
Ja.
Ich war natürlich total verzweifelt, weil wir hatten so tolle Ideen. Ich erinnere mich noch, dass ich am Abend vorher, habe ich mit der Redaktion telefoniert, also mit der Kollegin, also mit Karin entweder oder mit Laura und haben immer darüber gesprochen, hey, was sind die nächsten Stationen, was machen wir und wo bist du? Und ich sagte, ja, lass uns dies machen, lass uns das machen und so weiter. Ja. Und wir waren so Feuer und Flamme und die Leute, das haben wir ja gemerkt, die hatten ja auch richtig Bock, die hatten ja auch Spaß dran. So, ne?
Ja.
Ja, und dann war das leider nach 3 Tagen vorbei. Das war natürlich echt peinig. Viele haben auch darüber berichtet, auch im Vorfeld. Ich habe ganz, ganz viele Interviews dazu auch geführt. Mensch, hier, euer Experiment und so. Man hat auch gemerkt, die Medien, Süddeutsche, Fokus, Stern, Spiegel, alle fanden das irgendwie interessant und hatten wohl auch hatten auch Lust dazu irgendwie und fanden das auch eine coole Idee wohl und haben auch gedacht, Mensch, darüber berichten wir mal, das ist ja irgendwie spannend.
Das war so in den Jahren zwischen 2008, würde ich mal sagen, 2009 irgendwie.
Ja, so, Zeit, so genau, in dem 2007 irgendwie, ja. Glaube ich.
Und das ist doch Wahnsinn, was heute möglich ist.
Ja.
10 Jahre später, weil ich glaube, jetzt ist es noch viel schwerer.
Ja, bestimmt.
Also vor allem, wenn die CIA dich jagt.
Das ist gut, natürlich noch was anderes. Die hatte ich jetzt nicht auf den
Nerven. Klar.
Bei mir war es halt so, ne, wie gesagt, also ich sollte ja Tipps geben, so Hinweise. Ja, ich sollte auch jeden
Morgen... Ja, weil es ein Spiel war.
Ja, ja. Und ich habe auch jeden Morgen mit einem Frühstücksfernsehen habe ich dann auch so ein Video an die geschickt. Das war damals ein bisschen komplizierter, weil dann saß ich mit dem Laptop im Auto und musste dann diese große Datenmenge an das Frühstücksfernsehen so überspielen. Das war nicht ganz einfach. Ja, aber wie gesagt, es ging leider nicht lange gut. Das war ein bisschen schade natürlich.
Wahnsinnsgeschichte.
Ja, vor allem dieses, dass du das ganze Land so vor dir hast. Ne? Ja. Also ich konnte ja hinfahren, wo ich wollte. Ja.
Hattest du den Kontakt zu anderen Menschen, die nicht in der Redaktion waren? Nee, also zu deinen Eltern, zu Freunden?
Oder überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wenn, dann machen wir das richtig echt. Also ich werde die Verbindung total
komplett kappen,
um dieses Untertauchgefühl zumindest ansatzweise zu simulieren. Ne? Ja. Also ich hatte wirklich ich habe mit niemand anders sonst telefoniert, weil ich dachte, ey, wenn, dann muss ich auch irgendwie in diese Ausnahmesituation.
Warst du da auch mal einsam?
Ja. Dazu war es zu kurz. Ich hatte ja noch Spaß, so rumzufahren.
Weil das ist ein Problem von den
Protagonisten. Ja, das glaube ich.
Dass sie sich einsam fühlen. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal mit dem ganzen Social-Media-Zeug und so, wo du dich ständig mitteilst, noch schwerer geworden.
Ja, das glaube ich auch. Also kann man denn sagen, also einer von den 10 schafft es tatsächlich? Oder?
Das kann ich nicht sagen.
Okay, ja.
Das wäre
krass. Ach ja, stimmt. Es gibt ja noch,
wendet sich ja komplett. Es geht im Grunde um was ganz anderes am Ende.
Toll.
Und das kann ich jetzt nicht sagen, damit würde ich echt den Spaß nehmen, also das mache ich auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nur Sachen erzählt, die überhaupt kein Problem sind.
Aber ich finde, allein das schon zu wissen, dass das
eine Wende nimmt.
Ja, das macht dieses Buch schon irgendwie
Ja.
Das macht es schon neugierig. Ja. So. Das, deshalb will
wenn
man
wir das gleich das Gerät ausmachen, kann ich dir erzählen, was da... Wie fies, ne? Nein, ihr müsst es lesen. Das ist, was hat das hier, irgendwie 400 irgendwas Seiten, 460 Seiten oder so, ist also auch ordentlich. Hinten ist übrigens, weil das die, ja, 460 Seiten, weil das so ein Vorab-Exemplar war, ist auch ein Interview mit Anthony McCartney hinten drin.
Ja.
Wie er sich da so reingedacht hat und so. Das ist auch interessant. Wo er auch erzählt, also wo man ihn auch fragt, glaubst du, das wird verfilmt? Und da haben sich jetzt schon ganz viele berühmte amerikanische Schauspielerinnen bei ihm gemeldet, dass sie unbedingt diese Hauptperson spielen.
Ach krass.
Ja, weil das auch eine unglaublich interessante Person ist. So. Wo du merkst, es stimmt ja was nicht mit ihr und es entpuppt sich immer weiter und du erfährst immer mehr über die und nachher denkst du nur, was für ein Wahnsinn ist das denn alles.
Coole Idee.
Ja, super Idee. Ich glaube, wir hatten beide richtig geile Bücher
heute. Ja, Wahnsinn. Ja. Also dafür lohnt es sich echt. Das ist wirklich der Grund, diesen Podcast zu machen, um solche Bücher zu
machen. Und dann sich darüber so auszutauschen.
Ja, ich habe also schon, also in dem Fall ja nicht, das kam ja von ganz oben, dass ich das lesen sollte. Aber eigentlich, also.
Du darfst mir auch demnächst mal eine Hausaufgabe.
Also, ich grab die Literaturszene schon intensiv um irgendwie so diese Bücher dann auch zu finden.
Ja, ich auch. Ja. Ach, hat Spaß gemacht. Man hat sich richtig ausgepowert jetzt.
Ja, absolut.
Wir sind die Letzten in dem Restaurant.
Ja.
Alle sind gegangen.
Das Licht ist aus.
Und wir sitzen hier. Spaß hat's gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ich hoffe, wir konnten euch animieren und inspirieren,
gute Bücher zu lesen.
Ja.
Und wir freuen uns unheimlich über eure Kommentare bei Insta und so.
Ja.
Bis bald.
Macht es gut, viel Spaß beim Lesen.
Tschüss.
Tschüss.